Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen zu einem Interview mit Benno Wesener. Benno Wesener ist von Beruf Industriekaufmann und Erzieher. Die letzten 30 Jahre seines Berufslebens hat er als Erzieher gearbeitet und war 23 Jahre Betriebsratsvorsitzender in einer Einrichtung für Blinde und Sehbehinderte in Nürnberg. Er ist Mitbegründer der Satya-Sai-Organisation in Deutschland und war seitdem in vielen verantwortlichen Positionen tätig. Seit 2014 ist Benno Wesener Landesvorsitzender der Satya-Sai Internationalen Organisation in Deutschland. Das Interview wurde am 30. September 2017 in Rohlsdorf bei Lübeck aufgezeichnet. Om Saram, lieber Benno, danke, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir über dein Leben mit Satya Sai Baba zu sprechen. Du bist seit 47 Jahren bei Sai Baba. Wie kam es dazu?
Ich war das zweite Mal in Indien, ein Jahr unterwegs, so wie viele junge Leute damals, Kathmandu, Goa und durch Indien gereist und dann Begegnung mit den indischen Sadhus, die mich schon auch irgendwo beeindruckt haben. Und am Schluss, so, da hatte ich dann auch schon so Sadhu-Kleidung an, also Dhoti und Sadhu-Tasche und braun gebrannt, sodass man mich manchmal für einen Inder hielt. Und ich kam von Goa und bin nach Bangalore, weil ich da noch Post erwartete. Und in Bangalore kam jemand mitten im Markt auf mich zu und hat gesagt, ich muss unbedingt Sai Baba sehen und dann noch so einen anderen Yogi. Und ich habe mir gedacht, nee, ich war in 2-3 Ashrams vorher gewesen, hatte kein Interesse. Und ich hatte da in dem Sikh-Tempel in Bangalore gewohnt, 3 Tage. Und dann bin ich aber statt nach Madras oder Chennai, habe ich meine Pläne geändert und bin dann Richtung Hyderabad getrennt. Bin dann aber irgendwie nicht vorwärts gekommen. Es gab mal so 20 Kilometer, 30 Kilometer. Und dann stand ich, wo die Abzweigung nach Nandihal ist, zu den Nandi-Bergen. Dort stand ich und habe auf den Lift gewartet. Und dann hält plötzlich ein amerikanisches Ehepaar. Und die machen die Tür auf und da war ein Riesenbild von Swami. Das wusste ich aber damals noch nicht so. Dachte ich, das schaut aus wie Jimi Hendrix. Und konnte ich mich mit der Form nicht so anfreunden. Und die haben gesagt, ja, wir fahren nach Puttaparthi, da ist Shivaratri. Und dann habe ich gedacht, ja, ein Festival in Indien ist immer interessant. Da fahre ich doch mal mit. Ja, nun kam ich nach Puttaparthi und das, was ich erwartet hatte, so klein Kumbh Mela Fest mit vielen Sadhus und wilden Gestalten, das war überhaupt nicht der Fall, sondern es waren gutbürgerliche indische Devotis. Dann war ich so eine Woche dort, es war eine Woche vor Shivaratri. Ich hatte unten am Chitravati übernachtet auf meiner Strohmatte. Konnte man dann auch am nächsten Tag baden dort im Fluss. Bin dann immer zum Darshan und die ersten Darshans, wenn ich da heute zurückdenke, ich wusste gar nicht so richtig, was geht da vor sich. Ich konnte auch mit Swamis Form nichts anfangen und die Darshan ging so an mir vorbei. Diese Woche ging aber in meinem Kopf hoch und runter und vor allem, als ich nachts am Chitravati geschlafen habe, bin ich durch so eine mentale Traumas durchgegangen Und so zwischen absoluter, wie soll ich sagen, Euphorie bis zu einer totalen Depression, beziehungsweise fast schon paranoide Züge. Naja, und nach einer Woche hat Swami, nach dem Shivaratri-Fest, hat Swami die Westerners zusammengerufen. Und interessanterweise waren auch Leute, die ich von Goa kannte, Amerikaner und auch ein Deutscher sogar, die habe ich dort wieder getroffen. Das war wie wenn Swami so die Fäden zieht und die Puppen, die kommen dann zusammen für dieses Spiel. Und ja, und dann in diesem Interview, da hat er mich nach dem Namen gefragt und hat mich noch mal 2 Minuten hinter den Vorhang geholt. Das war dann mehr so ganz persönlich über meinen Gesundheitszustand und dass ich besser essen soll und dass ich halt immer überlege, wenn ich handle, ist es jetzt gut, ist es schlecht, ist es gut. Und das heißt, ich habe mein eigenes Handeln immer blockiert, indem ich mich nicht entscheiden konnte und hatte auch wenig Selbstbewusstsein. Dann während des Interviews hatte ich plötzlich so das Gefühl, dass diese ganzen, wie soll man sagen, diese ganze Unruhe in meinem Kopf, dieses Hoch und Runter, dass diese Sachen plötzlich so geglättet waren. Es war wie ein Meer, ein stürmisches Meer, das plötzlich total still ist. Und so hatte ich mich auch mental gefühlt und ich hatte das Gefühl, ich bin hier angekommen. Es gibt nichts mehr zu reisen, nirgendwohin mehr zu reisen. Wie wenn ich bin innerlich zu Hause. Ich konnte aber interessanterweise Swamis äußere Form trotzdem noch nicht annehmen. Das hat noch ein paar Monate gedauert.
Wie alt warst du da?
Ich war so 25 und das war 1970. Am 6. März war dieses Shivaratri, Mahashivaratri. Und ich kann mich erinnern, am 13. hatten wir dieses Interview. Und dann ist Swami nach Whitefield. Und wir sind dann ihm nachgefahren und da haben sich so 15 bis 20 junge Menschen aus dem Westen haben sich da versammelt während des Shivaratri-Fest. Manche sind wieder weitergefahren und andere sind geblieben, so ungefähr 15, 16 Personen aus Australien, ich als Deutscher und Amerikaner, Engländer. So alle in dem Alter, so 18 bis 25.
Also warst du so unter den ersten Deutschen, die überhaupt Swami?
Vermutlich. Man weiß nicht, ob so Einzelpersonen tatsächlich mal bei Swami waren, so tageweise ihn mal erlebt haben. Das kann man nicht sagen. Aber ich glaube, ich war der Erste, der so länger geblieben ist.
Wie war das damals im Ashram von Baba?
In Puttaparthi war es ja sehr klein. Es gab ja keine richtigen Unterkünfte. Es gab so Sheds. Dann gab es den Mandir und dann gab es nur kleinere Häuschen, wo ein paar Residenzleute gewohnt haben und die kleine südindische Kantine. Und es war sehr rustikal. Also ich habe im Freien geschlafen, in der Nähe vom Meditationsbaum. Und wir hatten so ein kleines Zimmerchen bekommen, glaube ich 6, 7 Jungs. Aber wir haben das Zimmer nur für unser Gepäck benutzt und haben dann mehr auf dem Porch, also auf der Veranda gewohnt oder ich bin dann immer, solange kein Monsun war, das war ja, hat ja nicht geregnet, bin immer in der Nähe vom Meditationsbaum, da habe ich übernachtet gehabt. Als wir dann in Whitefield waren, da hatte ich am Anfang noch unter dem Baum 2 Monate gewohnt gegenüber vom Brindavan. Da gab es noch keine Häuser und nichts gegenüber Brindavan, da war alles eher so ausgetrocknete Erde. Und da gab es einen Baum und da war so eine Art Podest herumgebaut und da haben wir drauf gewohnt. Und da hat uns später nach 2 Monaten Swami dann reingerufen, nach Brindavan rein, als die Studenten damals die Sommerferien hatten. Wir waren dann so circa 2 Monate in den Sheds, die damals die Universität waren oder die Unterrichtsräume. Und dann kamen die Studenten zurück und hat uns Swami in sein Haus für 1 Monat reingeholt. Das heißt, wir haben dann in Swamis Haus gewohnt. Er hat ja oben im 1. Stock. Und die Jungs hatten so ein Zimmerchen, wo es die Treppe zu Swami hochging. Und da hatten wir aber nur unser Gepäck. Und wir haben dann im Freien geschlafen und gewohnt. Und als wir in Puttaparthi waren damals nach Shivaratri, da war einfach so dieses Bedürfnis, ja, vielleicht kriegen wir noch ein Privatinterview, was immer wir uns vorgestellt haben. Und dann hat uns Swami dann auch jeden Abend Wir haben mit Swami Bhajans gelernt. Wir haben mit Swami, hat uns vieles über die indischen Ebenen erklärt, weil wir ja eigentlich alle, kann man sagen, unter diese Grundlagen waren. Wir waren im Prinzip Kindergarten. Also das heißt, wie wenn die Dreijährigen in den Kindergarten kommen und lernen erstmal bestimmte Techniken, bestimmtes Verstehen. Und so ging es uns eigentlich auch mit Swami, der uns wirklich wie ein Lehrer, und wir waren seine Schüler im Prinzip, die erste Klasse, und er hat uns dann viele Dinge begreifbar gemacht und auch erläutert, auch das tiefere Verständnis von Spiritualität. Ein Jahr lang war die Gruppe verhältnismäßig stabil zusammen, und dann gab es eben auch mal, als Swami in Bombay war, Konflikte, und dann hat sich die Gruppe auch so ein bisschen von diesem ziemlich engen Zusammensein so ein bisschen gelöst. Wir haben dann eher verstreut im Puttaparthi gewohnt.
Warum bist du länger geblieben? Hat Swami zu dir Stay gesagt?
Nee, er hat eigentlich nicht Stay gesagt gehabt, sondern wir hatten eben nichts anderes vor. Die jungen Leute, und da war es eigentlich egal, ob wir jetzt bleiben oder gehen. Einzelne sind ja auch gegangen, aber mich hat es schon berührt, weil für mich war es natürlich auch eine sehr, wie soll ich sagen, auch von den Basis, von den einfachen Dingen des Lebens, die waren im Puttaparthi, einen Platz zu schlafen, etwas zu essen. Das war natürlich für mich schon auch nicht direkt ausschlaggebend, aber es war halt für mich bequem. Ich musste nicht mehr rumreisen, musste keine Unterkunft suchen. Es gab dort was zu essen, man konnte für wenig Geld dort sich verpflegen, aber das war nicht der Hauptgrund. Das waren eher so diese existenziellen Sachen, die uns Swami da, diese Möglichkeiten, die Swami geschafft hat.
Das, was er euch gelehrt hat?
Was er uns gelehrt hat, war auch viel über die indischen Mythen, über Ramayana, über das Mahabharata, das tiefere Verstehen von Spiritualität, dass wir nicht so in diesen Äußerlichkeiten dieser religiösen Tradition verharren, sondern dass wir auch eingehen auf die tiefere Bedeutung. Und ich habe in Puttaparthi eigentlich auch viel mehr über das Christentum gelernt. Ich hatte da ziemliche Probleme mit Kirche, und diesen Tag hat mich da komplett abgewandt. Und Indien hat mich dann aber in diesen Monaten und Jahren, wo ich da auch schon durch Indien gereist bin, hat mich schon sehr stark berührt. Ich hatte einen speziellen Bezug zu Rama. Ich war ja auch in Ayodhya damals, in einem Ashram, wo sie mich gleich zum Mönch machen wollten. Und da bin ich aber nach 3 Tagen wieder gegangen. Das war mir dann doch zu viel.
Was war der Unterschied zwischen Swamis Ashram und den anderen Plätzen?
Also erstens mal bei Swami, was mich eben auch beeindruckt hat, das hat nichts mit Geld zu tun gehabt. Und ich hatte bei Swami immer so dieses Gefühl, es wird dir nichts drüber gestülpt. Also wie bei manchen Yogis oder so, die eine sehr starke Präsenz haben. Aber wo du so das Gefühl hast, du wirst so, soll ich sagen, es wird was drüber gestülpt. Und es gab damals verschiedene Yogis, die haben natürlich auch mit westlichen Devotis etwas prahlen, ist vielleicht übertrieben, aber sich dekorieren wollen mit westlichen Devotis. Das war damals natürlich auch dann was Besonderes. Aha, der Meister hat westliche Devotis und ein bestimmtes Renommee. Das war bestimmt der Grund auch bei manchen Yogis. Swami hat mich einfach innerlich berührt, weil ich wusste, ich bin hier zu Hause. Und dieser ganze Prozess, diese Monate auch in Whitefield, die haben mich dann auch näher gebracht. Ich hatte ja Swamis Form noch abgelehnt, 3-4 Monate. Und in Whitefield hatte ich dann diesen Traum, wo ich war ein Verehrer von Ramakrishna auch, diesen Traum, wo Swami und Ramakrishna verschmelzen. Und am nächsten Tag habe ich so dieses Gefühl gehabt, jetzt bin ich bereit, auch Swamis Füße zu berühren. Das war für mich wichtig, weil ich nicht so imitieren wollte. Ich war zwar auf der einen Seite von Indien tief berührt, von der Kultur, von vielen Dingen, aber ich wollte nichts imitieren. Also nicht die indischen Rituale oder Verhaltensweisen, wie die Füße des Gurus zu berühren. Ich habe mir gesagt, das mache ich dann, wenn ich es so von innen spüre.
Wobei du mir vorhin erzählt hast, dass du im Lodi rumgelaufen bist und schon wie ein
Sanyasin. Ja, das war damals meine Kleidung, ja. Ich bin in Indien 3 Jahre barfuß und mit Dhoti. Und natürlich dann damals im Ashram nicht mehr mit nacktem Oberkörper, sondern mit einem Dhoti, sehr geschlossen, so weißes Dhoti und Dhoti über den Oberkörper oder wie eben auch so die Priester teilweise. Ich war auch das gewohnt, also es war auch für mich jetzt nichts Umständliches, diese Kleidung auch elegant zu tragen. Elegant im Sinne von, dass man mit dieser Kleidung umgehen kann. Weil wir hatten schon auch Situationen, wo Leute aus dem Westen sich ein Dhoti umgebunden haben. Und das ist natürlich auch mit Saris passiert und das schrecklich ausgeschaut hat. Oder das Dhoti beim Gehen fast runtergefallen ist. Solche Situationen gab es bei manchen. Aber ich hatte durch die Jahre in Indien einfach eine Routine. Für mich war das ein Teil, wo ich keine Probleme damit hatte.
Wie war der Tagesablauf im Ashram?
Ja, was eben auch wichtig war bei Swami, wir sind jetzt nicht verpflichtet geworden, da und da teilzunehmen, sondern wir haben von uns aus diese Bhajan lernen mit Swami direkt. Der hat uns diese ganz einfachen Bhajans, 3-4 Zeile am Anfang gelehrt. Dann haben wir auch selber gesungen, wenn er mal nicht da war. Also hauptsächlich abends. In Buddha Party gab es diesen Rhythmus eher noch. In Whitefield gab es nur donnerstags und sonntags Nagasam Kirtanam und sonst gab es nur Darshan. Whitefield war eine andere Situation. Whitefield war für mich immer so ein bisschen Krishna-like, das Leichtere. Weil viele Leute aus dem Westen, so wie Jack Hislop und auch andere Leute aus den USA oder aus Hollywood, die kamen hauptsächlich, wenn Swami in Whitefield war, weil die dort einfach nach Bangalore fahren konnten zum Hotel. Buddha Party wäre also fast für diese älteren Leute auch untragbar gewesen, von den Bedingungen her.
Gab es da eigentlich schon Taxis, die dahin gefahren sind?
Nee, wir sind mit Bussen gefahren. Also damals gab es einen Bus von Swamis Bruder, mit dem sind wir immerhin. Und man musste auch, wenn man tatsächlich mal Geld gebraucht hatte oder Geld im Brief, ich bekam manchmal so $10 im Brief, dann musste man nach Bangalore reisen und wechseln und dann wieder zurück nach Buddha Party. Buddha Party war ein Village, kleines Dorf.
Ja. Wie viele Menschen waren so täglich vor Ort im Ashram?
Damals, wenn zu normalen Zeiten vielleicht 100, 150 vielleicht, wenn überhaupt. Da gab es jetzt nicht die Situation erste, zweite Reihe groß, außer es war jetzt ein Festival und so. Dann war das ein bisschen anders. Also man hatte immer so diesen direkten Kontakt. In der Frühzeit konnten zum Beispiel die Frauen in dem Mandir schlafen. Das heißt, es gab ja wenig Unterkünfte und viele von den Frauen, die dort auch Residenzfrauen, die haben direkt im Mandir geschlafen, da wurden die Türen auf der Männerseite zugemacht. Und von den Männern konnten Einzelne, wenn sie wollten, auch direkt auf der Veranda schlafen nachts. Ich habe das ein oder zweimal gemacht, aber das war mir dann irgendwie nicht so wichtig oder mir hat es nicht so gefallen. Um 3 Uhr geht es denn schon los. Nicht, weil ich jetzt ausschlafen wollte, sondern ich wollte ein bisschen für mich sein. Deswegen bin ich eher auf dem Berg. Sonst die spirituelle Disziplin oder Meditation, das hat jeder für sich selber geregelt. Außer die Bhajans, dieser Ablauf im Ashram, den hat man schon benutzt. Manchmal bin ich zum Nagasam Kirtanam früh, manchmal bin ich nur oben am Berg gesessen. Also man war frei, sich da zu entscheiden.
Ich kann mich an Videos erinnern aus der damaligen Zeit, wo man gemerkt hat, dass es war mir auf Leute zugegangen ist, mit ihnen gesprochen hat. Hast du sowas erlebt?
Ja, eigentlich täglich, kann man sagen. Ich meine, mit mir hat er jetzt nicht so viel gesprochen, aber neben mir oder hinter mir. Gerade so die indischen Devotis, die haben dann so ihre, das sind schon wichtige Fragen, wen soll meine Tochter heiraten? Da geht es dann oft um solche familiären Sachen, aber auch geschäftliche Probleme. Wir hatten schon Fragen, aber nicht so spezielle persönliche Probleme, die wir jetzt angesprochen hätten. Ich glaube, wir haben so Gespräche mit Swami, so, ach, ich weiß, 50, 60 Gespräche, vor allem im ersten Jahr mit ihm gehabt. Also hauptsächlich einmal das Bhajan lernen mit ihm und dann eben hat er uns öfters reingeholt, um irgendwelche Lehrreden über spirituelle Themen zu sprechen. Gell? Weil für uns war das ja auch ein bisschen Neuland, um überhaupt einmal die Symbolik von Krishna, Radha, was bedeutet das? Die tiefere Bedeutung von Radha, Krishna, die ja auch irgendwo Symbole sind für das Permanente und für Jiva und Paramatma, also das innere Selbst und das Mind, oder kann man sagen. Und als wir mit ihm in Gespräche hatten, da ging durch meinen Kopf, dass ich kein Geld mehr hatte oder nur noch so ein paar Rupees. Und dann waren wir da zusammengesessen mit Swami und dann hat er sich einmal umgedreht und hat gesagt, do you need money? Und da war ich so perplex. Da habe ich irgendwie sowas gestottert, ich konnte gar nichts drauf sagen. Weil meine Beziehung zu Swami war diese direkte Auseinandersetzung mit ihm, also dieses physisch Gegenüber. Und wenn was zu fragen, da war ich immer viel zu sehr überwältigt. Ich konnte mit Swami nicht normal reden. Also das heißt, wenn er was gefragt hat, habe ich schon eine Antwort geben können. Aber so wie er mit anderen gesprochen hat oder so, das habe ich immer bewundert. Weil ich selber dann eher, wie soll ich sagen, wie das Kaninchen vor der Schlange oder so gesessen bin. Und wenn er mich tatsächlich mal angesprochen hat, dann war ich so perplex, dann hat er es auch nicht mehr gemacht. Das waren einfach so diese, vielleicht auch so diese Ängste oder dieser unheimliche Respekt, der manchmal auch überzogen war, gell, gegenüber Swami, dass ich mich nicht normal mit ihm, dass ich so eine normale Unterhaltung ist vielleicht zu viel gesagt, aber mal so Fragen und sowas hatte ich eigentlich nicht, weil dann haben andere gefragt und ich habe viel über Träume, wurde viel angeleitet über Träume, da fallen so diese äußeren Hemmungen vielleicht auch weg. Im Traum ist man einfach anders. Okay.
Kam irgendwann mal bei dir der Punkt, ich bin hier bei Gott?
Ich denke, dieses erste Interview von ihm war schon so ein Gefühl, dass ich hier richtig bin. Aber das mit Gott war natürlich noch weiter weg. man konnte das noch nicht so richtig realisieren, was da passiert ist. Und erst als ich dann damals, nach diesen 3-4 Monaten, dieses Gefühl habe, Swami und Ramakrishna, die verschmelzen, da hatte ich so das Gefühl, dann wurde Swami tatsächlich nach diesen 4 Monaten, wurde sowas für mich wie Sadhguru oder Gott, wenn man das irgendwie so sagen kann. Gell?
In dieser Zeit, da hattet ihr auch noch Kontakt zu Sendweis, Peter Brotto, Hislop oder Kasturi?
Mit Kasturi schon eher, mit Jack Hislop weniger. Weil Jack Hislop und so diese Leute aus Hollywood, die hat Swami immer extra von uns genommen. Die Elsie Cohen war auch eine dieser, die das Buchzentrum in den USA gegründet hat. Sie hat auch zu der Gruppe gehört und die waren vielleicht nur so tageweise in Buddha Party, weil einfach die Unterkunftsmöglichkeiten für die älteren Leute schwierig waren. Und dann oft, wenn Swami in Whitefield war, dann sind sie gekommen. Später, als dann die ersten Blöcke gebaut wurden, 75 zur Weltkonferenz, zur zweiten, wurden diese ersten Blöcke um den Mandi herum auch gebaut. Und dann auch später die Rundhäuser, dann haben die Leute eher da auch wohnen können. Sie waren einfach für Menschen, die aus dem Westen kommen und das nicht gewohnt sind, war das eine Herausforderung, Buddha Party. Für uns junge Leute jetzt weniger. Ne? Kasturi hat ja auch oft für uns übersetzt. Also Swami hat ihn oft dabei gehabt, wenn er denn in Telugu was sagen wollte, dann hat uns Kasturi dann das übersetzt, war sehr oft dabei. Aber es gab auch Interviews, wo dann vielleicht andere indische Devotees oder mal eine Familie dabei war. Oder das gab es schon auch. Aber wie gesagt, Kasturi war schon einer, über den Swami oft auch Informationen an uns weitergegeben hat. Also wenn irgendwelche Sachen zu klären waren oder wir uns nicht so benommen haben, wie wir sollten. Too much mixing up zwischen Männer und Frauen und so. Dann wurde über Kasturi schon mal gesagt, dass wir da mehr Disziplin herrschen sollte. Wobei Swami das auch manchmal direkt gesagt hat zu uns. Für mich war ein Spruch, der heute für mich noch gültig ist, ist dieses Don't imitate. Also, dass jeder so eine eigene Beziehung, das ist auch in diesem Jahr, in dieser sehr intensiven Gruppe, wo wir sehr eng aufeinander waren, wo die Gruppe nach einem Jahr so auch auseinanderfiel, weil es eben auch Konflikte war, unterschwellig. Da ist mir schon bewusst geworden, wie wichtig das ist, dass jeder eine ganz eigene Beziehung zu Swami hat. Also es ist eine Gruppe, die kann so eine Art Gruppenbewusstsein entwickeln. Wenn die eng zusammenleben über ein Jahr, es war ja auch oft ziemlich isoliert im Prinzip, es kamen nicht viele neue Leute dazu. Und dann mit Swami in Buddha Party, das war schon auch eine Herausforderung, weil sich sofort irgendwelche Interpretationen, Geschichten wurden sofort rumgetragen und auch oft Falschinformationen, das in einem kleinen Rahmen. Aber das ist einfach so, wenn eine Gruppe Menschen eng zusammenleben, dann kommt es einfach vor. Aber das war auch ein unheimlich wichtiger Lernprozess. Ich hatte mich nach diesem Jahr in der Gruppe dann auch getrennt von Swami. Ich habe mir gesagt, nee, ich mache Schluss hier, ich gehe und bin dann nach Kerala gefahren. Und zwar 2 Wochen in Kerala, in einem wunderschönen Ashram, sehr ruhig. Da habe ich aber jede Nacht von Swami geträumt und dann habe ich gewusst, nichts ist zu Ende, sondern ich bin nach Buddha Party zurück und hatte ein wunderbares Erlebnis. Kurz nachdem ich zurückkam, so hatte auch meine Beziehung zu Swami auf eine tiefere Ebene, gebracht.
Magst du das mit uns teilen?
Ja, es war einfach so, ich saß da auf dem Haus von der Rajmata, auf dem Dach haben wir gewohnt, so im Freien. Auf dem Weg zum Meditationsbaum, da gab es links diese 2 Gebäude. Und dann saß ich so nach der Meditation, nach dieser förmlichen Meditation saß ich so da. Und in der Meditation habe ich so gemerkt, ach, ist alles schwierig. Also die Konzentration, die Kontemplation weit weg von Meditation. Und dann habe ich mich so entspannt zurückgesetzt, kurz danach. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie mich was überkommt. Wie plötzlich so alles weg ist, das Mind. Und da hatte ich so ein Gefühl von totaler Einheit. Und das hat kurz angedauert. Solche Dinge kann man ja nicht zeitlich messen. Manchmal sind das ja bloß Sekunden, wo man denkt, das ist länger. Und dann bin ich da so gesessen, habe mich schon berührt. Dann saß ich mindestens so eine halbe Stunde, Stunde und habe das noch nachreflektieren lassen. Und das war für mich ein wichtiges Erlebnis, gerade auch in Bezug auf die Gruppe von Westerners. Weil als die Gruppe auseinanderbrach, waren ungefähr so 7 Jungs, die noch so von Swami sehr besonders behandelt wurden. Und dieses Erlebnis war deswegen wichtig, um zu sehen, jeder hat so seine eigene Beziehung zu Swami. Wenn Swami Menschen Aufmerksamkeit gibt, das können wir gar nicht rein interpretieren, was das sein könnte. Weil genau in diesem halben Jahr, als Swami diesen restlichen Gruppe noch viel Aufmerksamkeit gegeben haben, da hatte ich plötzlich 3 Träume und wurde gewarnt, mich mit dieser Gruppe zu involvieren. Obwohl Swami sie total noch als unsere Restgruppe bevorzugt hat. Und dann habe ich auch so gemerkt, diese Träume von so einer Art Tsunami. Ich hatte damals ein bisschen mit Traumdeutung gearbeitet, um auch so ein bisschen das, was Swami mir in Träumen gegeben hat, mit denen zu arbeiten, um zu lernen. Das war eine klare Warnung, don't get involved. Also, dass sie mich nicht mit dieser Gruppe zu verwickeln und mich fernzuhalten, obwohl es außen ganz anders ausgeschaut hat. Und das war für mich so ein bezeichnendes Erlebnis, auch bezüglich Swami. Gell? Das ist ganz, ganz wichtig gewesen, weil uns hat er die Restgruppe damals, die so verstreut noch in Puttaparthi gewohnt hat, neben dieser sogenannten Kerngruppe von 7 jungen Männern. Und Swami hat uns auch so ein bisschen als Vagabunden bezeichnet. Wir hatten auch keine Interviews mehr oder kaum mehr persönlichen Kontakt. Aber es war, wie soll ich sagen, diese Träume waren für mich wesentlich, die mir gezeigt haben, er ist immer da, er ist immer mit dir. Und geh deinen, wie man soll mal sagen, eigenen Weg. Du musst einfach zu dieser eigenen Beziehung zu Swami stehen, weil die führt dich durch alle Höhen und Tiefen und so war es auch später für mich. Da war das für mich schon ein ganz, ganz wichtiges Erlebnis und es hat mich auch die ganzen Jahrzehnte getragen, die ich mit Swami bin. Okay. im Oktober 71, also nach 1,5 Jahren, höre ich plötzlich, ja, Freunde aus Nürnberg, die kommen nach Indien. Naja, und dann bin ich Weihnachten 71 nach Goa gefahren, die waren dort, und bin mit ihnen dann nach Puttaparthi, die hatten einen VW-Bus. Dann im Frühjahr 72, ich war ja schon auf der Rückreise, ich war nach Kalkutta unterwegs oder war in Kalkutta. Und interessant ist, ich war dann in Puri, das war kurz vor Kalkutta, eine heilige Stadt, wo ich dann auch noch den Ashram besucht habe, beziehungsweise den Mandir von Yukteswar. Das war der Guru von Yogananda. Mhm. Und Puri war interessant, auch so die Tempel dort. Und ich war dort mit einem Amerikaner noch. Und dann plötzlich sind wir da so auf der Straße. Plötzlich hält ein Auto. Und der war der Sohn von Kasturi, der Mr. Murthy. Und ein anderer, der uns von Puttaparthi kannte. Die beiden haben gesagt, komm doch nach Kalkutta. Und dann haben sie uns nach Kalkutta eingeladen. Und dann sind wir im Zug nach Kalkutta, waren dort bei Devotis. Und plötzlich hören wir, Swami ist in Delhi. Ja, das war so auf meiner mehr oder weniger geplanten Rückreise schon in Indien. Am Swami, der hat dort viele, viele Menschen, glaube ich 100.000 Leute waren damals dort, als Swami in Delhi war, und hat dann dort auch Vorträge gehalten. In so einem Modern College hat es, glaube ich, geheißen. Okay.
Benno, du bist heute Landesvorsitzender der Satya Sai Internationalen Organisation in Deutschland und hast den Vorsitz in der Satya Sai Vereinigung Deutschland. Wann hat das begonnen?
Also ich habe jetzt das Amt des Landesvorsitzenden habe ich 2014 übernommen von Norbert Nikolaus. Und das ist ja gekoppelt mit der Satya Sai Vereinigung. Ich hatte aber 1972, als ich zurückkam, so dieses Bedürfnis, Bhajans zu singen. Und es gab, wir waren tatsächlich 4, 5 Leute aus Nürnberg. Und wir haben dann schon angefangen, so regelmäßig uns zu treffen zum Singen am Donnerstag. Es war aber mehr so eine freie Bhajan-Gruppe. Also es war, wir hatten ja alle Bhajans gelernt, also es war schon recht dynamisch. Dann kamen andere Leute, die so in Indien waren, dazu, und das war mehr so ein, das war ja eine freie Bhajan-Gruppe. Wir hatten da noch nichts mit Organisation oder sowas. Habe ich auch in Indien nie direkt mitbekommen von der westlichen, es gab keine westliche Organisation. Es gab eine indische, aber das war für uns ziemlich weit weg, gedanklich.
Wie kamt ihr dann auf die Idee, eine Organisation zu gründen?
Als ich dann nach Indien nochmal zurück bin, 75, da wollte ich nochmal so für ein Jahr, gedacht, ich gehe nochmal ein Jahr nach Indien, habe dann meine Arbeit mehr oder weniger gekündigt, bin aber nach 4 Monaten zurückgekommen. Und das war genau die Zeit 75, als diese Weltkonferenz war. Und 1975 waren wir mehr oder weniger die einzige Gruppe auf dem Kontinent, die offiziell bekannt war, bis auf England natürlich, Großbritannien, und eine Gruppe von Indern aus Gran Canaria, glaube ich, oder Teneriffa. Wir waren dann so die einzigen Delegierten. Und diese Weltkonferenz wurde dann auch organisiert, da waren Amerikaner aus unserer früheren Gruppe. Und der hat dann gesagt, du bist die einzige Gruppe hier, du bist automatisch Delegierter. Und dann hatte ich 75 eben die Gnade, Swami eine Girlande zu überreichen zum Geburtstag. Ich hatte da die Möglichkeit, ihm für Deutschland diese Girlande zu überreichen.
Was fühlt man dabei?
Es ist schon überwältigend, gell? Aber man ist natürlich auch ein bisschen am Zittern. Es geht das ziemlich schnell vorbei, weil es sind ja viele Länder und da muss man sich beeilen. Man konnte schon Swamis Füße berühren, aber nicht zu lange. Dann wurde man schon gebeten, den Nächsten das tun zu lassen. 1980, da hatte ich dann noch einmal die Möglichkeit, also bei der dritten Weltkonferenz. Und da ist auch eine Geschichte von 1980. 1975, als wir Swami die Girlande überreichen durften, also jedes Land, da haben wir diese Girlanden bekommen. Und 1980, da mussten wir die selber besorgen. Ja, dann bin ich draußen, also auch in den Markt gegangen und habe eine Girlande besorgt. Und da habe ich gedacht, die ist aber kurz, die kannst du doch Swami nicht über den Kopf, die ist ja irgendwie zu eng. Und dann bin ich nochmal losgegangen und habe dann ein zweites Gelande gekauft und habe ich die so ein bisschen verflochten, so dass ich die Swami über Swamis Kopf auch rüber tun kann. Ja, dann habe ich die überreicht und plötzlich geht die Gelande unten auf und mir war das so peinlich. Und Swami nimmt es so ganz ganz freundlich und liebevoll. Und habe ich gesagt, das ist wie wenn er die West- und Ostdeutschland zusammenbringt. Ich habe ja keinen Bezug zu Ostdeutschland gehabt. Ich hatte keine Verwandten und so weiter. Aber in dem Moment ist das so mir durch den Kopf gegangen. November 1980. Und 9 Jahre später war tatsächlich der Mauerfall. Gell? Das war also schon für mich beeindruckend. Dieser Gedanke, wie der plötzlich in meinen Kopf kam. Swami führt das wieder zusammen zu einem.
In den frühen Jahren der Sai-Organisation, was war da so die größte Herausforderung?
Ja, das war eine Herausforderung. Es hat sich so Stück für Stück ergeben. Also ich hatte, nachdem ich auch aus Indien, hatten mir Leute auch aus unserer Gruppe Musikkassetten zugeschickt, dann habe ich angefangen, diese Kassetten auch an interessierte Leute zu verteilen. Die Leute, die dann damals so 75, als ich dann die Wohnung gemietet hatte, um ein Zentrum und eine Gruppe, offizielle Gruppenräumlichkeiten zu haben, da wollte ich auf jeden Fall eine Wohnung, die ich selber tragen konnte, sodass ich unabhängig bin, dass wir nicht Räume haben, die, wenn dann Leute abspringen, dass man sie nicht mehr finanzieren kann. Ich hatte so eine Art Ladenwohnung. Da haben wir uns getroffen und im Vergleich zu 1972, 73, 74, da wo wir 10, 15 Leute beim Singen waren, war es dann schwierig, als ich von Indien zurückkam, 1976, als dann die Regeln für die westlichen Zentren kamen. Da war ich dann oft alleine gesetzt, weil die jungen Leute, die wollten mit Regeln nichts zu tun haben. Tatsächlich 1977 hatten wir dann die erste offizielle Beglaubigung als Satya Sai Zentrum Nürnberg, wobei wir natürlich eher eine Gruppe waren. Wir haben ja bis auf Singen oder so haben wir nicht so viel, ab und zu mal vielleicht einen Studienkreis, aber eher selten. Als ich 78 in Nürnberg war, war jemand von München, eine Familie in München und dann eine Frau mit einer Gruppe in Berlin. Das war die Ruth Ganser, die kam so aus der Yogananda-Richtung, sind nach Puttaparthi gefahren und sind dann mehr oder weniger eine Gruppe geworden, eine Satya Sai-Gruppe oder Zentrum. Und dann kam in Bonn mit Milena Kunz, die hat dann dort in Bonn das erste Gruppe-Zentrum gegründet. Und sie hat ja dann später auch das Buchzentrum als erste übernommen. Das heißt, die Organisation fing an, am Anfang war ich mehr oder weniger auch Kontaktperson für Deutschland. Es gab 1980, 81 Antonio Craxi, der aus Italien kam und dann so eine Art Komitee für Europa gegründet hat mit Holland, Deutschland und Italiener hauptsächlich. Die Italiener waren ja schon Hunderte, wir waren eine Handvoll. Dieses Vertrauen in Swami hat mich auch in meinem beruflichen Leben immer begleitet. Und ich habe immer so gespürt, auch in schwierigen Zeiten, dass er da war. Es war immer wie so ein roter Faden, dass ich immer das Gefühl hatte, bin beschützt, durchhalten. Das kann manchmal länger dauern, das kann manchmal Jahre dauern. Also gerade auch so die Situation, wie wenn du dich im spirituellen Rahmen bewegst, gibt es oft konträre Dinge. Und da habe ich eben auch das gelernt, wenn du was tust, tu es richtig. Ja, und wenn du die und die Aufgabe hast, dann erfüll sie auch. Und ich hatte über den Lauf der Jahre schon so gemerkt, dass sich Dinge auch verändern. Ja, aus Konflikten fand ich also eine unheimlich wertvolle Erfahrung, die mir spirituell einfach auch weitergeholfen hat.
Sai Baba Samadhi, das heißt, dass er seinen Körper verlassen hat, war ein tiefer Einschnitt in das Leben vieler Devotees, eigentlich aller Devotees. Wie hast du das erlebt?
Also ich war gerade an diesem Tag, an diesem Sonntag, Ostersonntag, am Wandern und hatte mein Telefon ausgeschaltet und dann war ich an irgendeinem kleinen Landbahnhof mit meiner Frau gestanden und habe auf den Zug gewartet und dann habe ich gedacht, ich schaue doch mal nach. Und dann sehe ich 5, 6 Anrufe auf der Mailbox, Benno, ruf dringend zurück. Naja, und dann habe ich da zurückgerufen, dann wurde mir gesagt, du, Benno, Swami hat seinen Körper verlassen, Swami ist gegangen, also zumindest der Körper. Es war ja vorher schon diese 4 Wochen, wo er im Krankenhaus war, die waren ja schon bekannt. Und ich muss sagen, das hat mich zwar berührt, aber nicht so in einem Sinne, wie total, wie soll ich sagen, total schockiert, überhaupt nicht. Weil Swami damals schon in der Zeit immer wieder gesagt hat, wenn ihr nicht mehr hier seid, ihr habt, also auch wenn ihr im Westen seid, er wusste, dass wir oft im Westen schwierige Zeiten haben, weil es eine ganz andere Kultur und auch das tägliche Leben sind oft ganz andere Anforderungen oder Herausforderungen, dann bin ich mit euch, dann habt ihr Special Grace, also Special, spezielle Gnade, also speziellen Segen, damit ihr das auch durchstehen könnt. Und das hat er so oft gesagt, auch wenn er nicht in diesem Körper mehr ist. Und ich habe mir so auch so für mich selber gesagt, wenn wir das nicht kapiert haben und so stark nach diesen Jahrzehnten mit ihm, haben wir irgendwas noch nicht richtig kapiert. Also ich meine, etwas auch missverstanden. Ich hatte dann aber auch mal einen Tag zu Hause, wo ich mal alleine war, wo ich diese Trauer zugelassen habe. Wo ich einfach so in einem Sessel saß und plötzlich kamen schon so 2, 3 Stunden, wo ich wirklich in tiefer Trauer war. Und dann kam aber wie so ein Warnschild, Stoppschild, Stopp. Und dann spürte ich, Benno, das geht weiter, du hast deine Aufgaben. Also nicht, sich nicht diese, wie soll ich sagen, diesen Körper so fixiert zu sein.
Wer ist Sai Baba für dich?
Ja, ich Sai Baba ist für mich mein tiefstes inneres Selbst. Oder wie man sagen würde, Gott oder Avatar, das sind so Begriffe. Für mich ist der Begriff Avatar erst Jahre später begrifflich geworden. Am Anfang war das für mich nicht so greifbar. Man kennt die Avatare der indischen Mythen und dann oft in unserer Gruppe, ja, Swami ist der Kalki-Avatar, der 10. Avatar. Aber es stand so ein bisschen beziehungslos im Raum. Für mich war das jetzt nicht so wesentlich. Ich habe einfach so gespürt, für mich war er natürlich Gott, aber nicht gleich am Anfang. Also am Anfang war er für mich eher so der innere Führer, aber mehr und mehr ist es verschmolzen. Die 2 Erfahrungen, die ganz starken Erfahrungen, die ich hatte, waren immer auch teilweise ohne Swamis Gegenwart, also physischer Gegenwart.
Kannst du eins erzählen?
Das erste Erlebnis, was ich hatte, das muss, glaube ich, ein Puttaparthi gewesen sein, dem Darshan-Line. Und dann saß ich eben auch so da, Swami lief da so ein bisschen, hat Darshan gegeben, weiter weg, ich glaube Frauenseite. Und plötzlich hab mich was überkommen. Ich hatte auch so dieses Gefühl, alles ist distanziert. Swami war gar nicht so physisch, zwar habe ich ihn gesehen, aber es war unwesentlich. Ein ganz starkes inneres Gefühl des Verschmelzens, was gar nicht mit seiner physischen Form zu tun hatte, sondern es war ein innerer Prozess. Und ja, es gibt viele Geschichten auch im Nachhinein in Puttaparthi, zu denen ich mal kurz zurückkommen könnte. Wir haben ja mit Swami Bhajans geübt und ich wollte immer die Trommel spielen und ich hatte kein Rhythmusgefühl. Und dann hatte ich mir so eine Schlangenhauttrommel, so eine kleine Holztrommel zugelegt im Puttaparthi und habe dann die anderen, wie Westerners, durften ja mitsingen, also auch vorsingen. Und dann habe ich immer so ein bisschen ganz leise diese Trommel gespielt, bloß nicht so laut, damit es stört, weil ich hatte kein Rhythmusgefühl. Und Swami hat es 2 Monate geschehen lassen und dann saß ich mal wieder im Mandir und Swami vielleicht 2 Meter, 3 Meter vor uns. Swami hat sich die Bhajans angehört Und ich habe mich wieder so halb versteckt hinterm Vordermann, damit ich nicht störe mit der Trommel, weil ich ja nicht richtig spielen kann. Und dann plötzlich habe ich die Augen zugemacht, bin weg von diesem Äußeren, weil immer aufs Warme schauen. Plötzlich kam wie eine Energie durch mich durch, in die Hand rein. Und plötzlich ging die Trommel und ich habe gespielt wie ein junger Gott. Und ich hatte gespürt, Swami hat, es war auch dieser Prozess, den brauchte es. Dieses Gefühl, ängstlich, wenig Selbstvertrauen und so weiter, sondern dieses Selbstvertrauen zu lernen. Und das hat mir dann gezeigt und dann konnte ich plötzlich einen Rhythmus spielen. So wie die Situation mit, wir hatten ja Steintafeln für Swami 1970 gemalt. Im damaligen Punachandra gab es noch nicht, es war ein Shed. Swami kam immer und hat sich das angeschaut, haben wir so Slogans auf diese Steintafeln geschrieben zu dem Geburtstag 1970. Und da hatte ich auch so dieses Gefühl, erst einmal, meine Güte, ich kann nicht malen und wie geht es wohl? Zeichnen konnte ich ganz gut. Ja, und dann ist dieser Prozess eben gewesen. Wir waren alle keine Maler. Aber am Ende hat es doch ganz gut geklappt. Und das hat wieder so gezeigt, trau dich. Das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben geworden. Trau dich. Ja? Go and do. Also geh und mache es. Und da war eine Situation 1975, als wir diese Tafeln wieder gemalt haben, auch wieder schon in der Punachandra. Und da gab es diese Stoffbanner. Also das Malen der Tafeln, das war jetzt für mich nicht so ein Problem. Und dann haben wir, ja, das hat ganz gut geklappt. Ich kannte das dann schon so ein bisschen. Man hat ja auch den Mut gehabt. Einmal konnte man das schon, hat man das schon leisten können oder sich zugetraut. Ein zweites Mal ist dann weniger ein Problem. Und dann sollten wir diese Stoffbanner mit Slogans drauf malen. Und dann habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, diese Stoffbanner, wie kriegt man denn das hin? Da muss man ja so eine Art Matrize machen. Das schaffe ich nicht. Das ist mir zu viel. Und dann wollte ich gerade aus der Punachandra raus, wo die heutige Frauenseite ist. Und dann kam Swami von der anderen Seite rüber und kam direkt auf mich zu. Und habe mich gefragt, what are you doing? Und ich war so, wie soll ich sagen, ich habe mich so geschämt, weil ich mich verdrücken wollte. Okay? Und bin ins Stottern geraten, dann ist er weitergegangen. Aber ich habe meine Lektion, eine Art innere Ohrfeige bekommen. Gell? So nach dem Motto, kneife nicht, gell? Ja. Sondern go and do. Und don't imitate, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und trau dich. Ja, würde man so umgangssprachlich sagen. Trau dich. Dinge, die du nie vorher gemacht hast. Ich hatte überhaupt kein technisches Verständnis. Dann habe ich die Medienstelle für die Deutsche Sai-Organisation angefangen. Ein Freund hat mir ein bisschen geholfen. Hier ist der Knopf zum Einschalten. Hier dann die Stecker gesteckt. Naja, und dann habe ich 15 Jahre Kassetten überspielt, mit Hand beklebt für die Sai-Organisation. Ja. Das ist einfach so dieser Schritt, dasselbe mit dem Computer ja auch. Ja.
Könntest du sagen, dass Swami dein Leben transformiert hat?
Ja, ohne Zweifel. Also es hat im Prinzip, fing es schon an mit dem ersten Interview, diese Emotionen, diese Ängste. Der Kopf und der Mind war wie so ein Sturm. Und dann plötzlich ist das Meer ganz still geworden. Und das war für mich schon so der erste Schritt in diese Richtung. Und dann fing natürlich die Arbeit an. An einem selber, so einfach auch, wie soll ich sagen, dieses Lernen, go and do, dieses don't imitate, für sich zu erarbeiten, die westliche Kultur oder auch das Christentum so wie neu zu beleuchten, diese ganzen Ressentiments abzubauen. Das Problem mit meinem Vater, wir sind ja mit sehr viel Zorn auseinandergegangen, dann auch die Versöhnung 75, nachdem ich 3 Jahre aus Indien zurück war, das war ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke, das sind alles Dinge, die ich nur mit Swamis Führung machen konnte. Auch Beruf, Familie.
Was ist für dich das größte Wunder?
Für mich ist das größte Wunder diese Liebe, die er ausgestrahlt hat, wo er uns gesagt hat, auch zu uns, die wir ein bisschen so verlorene Schäfchen auf der Suche nach dem Inneren waren, diese jungen Menschen, es war ja nicht nur das exotische Indien, was uns angezogen hat, sondern irgendwas Tieferes. Das war uns teilweise noch nicht bewusst. In der Begegnung mit Swami konnten wir dann das erfahren einfach. Wir konnten einfach lernen. Das, denke ich, war das ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das Leben hat sich einfach verändert. Die spirituelle Suche war zu Ende in einer gewissen Weise, aber die spirituelle Arbeit hat erst angefangen. Für mich ist das Singen der Bhajans ein kontinuierlicher Prozess. Ich gehe manchmal irgendwo und plötzlich ist ein Bhajan im Kopf. Nicht so dieses, was man so im förmlichen Sinne als Gebet sehen würde, aber das ist ja ein Gebet im Prinzip. Und für mich ist es auch mit der Meditation so, dass, wie Swami eben gesagt hat, Meditation ist etwas 24 Stunden. Meistens wissen wir ja oft gar nicht, was Meditation ist. Kann man ja nur erleben. Wir versuchen über die Kontemplation, Konzentration zu einer Meditation zu kommen. Swami hat uns gezeigt, was Liebe wirklich bedeutet. Das Dienen am anderen diene ich ja mir selber. Es ist ja immer ein Dienst an Gott, auch wenn wir, wie man so schön sagt, im Karma-Yoga, ohne etwas zu erwarten, einfach zu tun, aber auch unterscheiden zu können. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das habe ich auch erst so im Lauf der Jahre gelernt, Unterscheidungsvermögen. Das ist auch ganz wichtig, wo bewirkst du genau das Gegenteil, auch in Hilfe, und wo stützt du wirklich? Hilfe zur Selbsthilfe, das kann man auch im Spirituellen sagen. Du kannst niemand überzeugen wollen. Also das war auch einer der Kriterien bei Swami, die mich dort gehalten. Es wurde nie von dir verlangt, irgendwas anzunehmen, was nicht mit dir zu tun hat. Weder kulturell, wir sind weder Hindus geworden, noch sonst was. Im Gegenteil, Swami hat immer das eher abgelehnt, solche Imitationen. Als wir Ich kann mich noch erinnern, als einmal unsere Mädchen, damals gab es die Kulwandhalle noch nicht, da war noch ein Sand und da gab es dieses Ganesha-Statue in der Mitte und außen so ein Zaun drumherum, so ein niederer. Und da sind die indischen Frauen früh oder wann sind dann immer um diesen Ding herumgelaufen. Und einige von den westlichen Frauen aus unserer Gruppe haben das auch gemacht. Und dann hat Swami das eines Abends angesprochen oder tagsüber, gesagt, what are you doing? So nach dem Motto, wir sollten nicht einfach hirnlos irgendwelche Rituale nachvollziehen, wenn es wirklich vom Herzen kommt, nichts dagegen zu sagen, aber prüfe wirklich. Swami hat nie erwartet, dass wir Hindus werden, im Gegenteil, sondern er hat immer gesagt, dass wir zur eigenen Kultur stehen sollen. Wenn man natürlich die Kultur, mussten wir auch erst wieder entdecken. Von Meister Eckhart habe ich nicht in Deutschland gehört. In Indien habe ich das erste Mal so Menschen getroffen, die sich über das Christentum auskannten, die einen spirituellen Ansatz hatten. Meister Eckhart oder andere Heilige.
Danke dir, lieber Benno, für das Gespräch. Sai Ram.
Sai Ram.
Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Sie hörten ein Interview mit Benno Wesener. Im Namen unseres Teams verabschiedet sich von Ihnen Detlef Schmidt.